Lukas Kapitel 4, die Verse 1 bis 13. Lukas Kapitel 4, die Verse 1 bis 13. Die Überschrift, die hier steht, ich habe sie auch vorhin in der WhatsApp-Gruppe uns rumgeschickt, die Versuchung Jesu Christi. Wir können auch eine andere Überschrift nehmen, Jesus im Kampf oder Jesus in der Konfrontation mit dem Teufel. Und seine Verteidigung, sie vollzieht sich durch den Geist Gottes. Ihr Lieben, es ist ja noch nicht so lange her, dass wir über die Versuchungen Jesu eine Predigtreihe von 4 Predigten hatten. Und damals orientierten wir uns an dem, was im Matthäusevangelium geschrieben steht. Heute wollen wir uns also natürlich wesentlich komprimierter mit dem beschäftigen, was wir hier im Lukas-Evangelium lesen. Jesus sagt einmal, wir lesen es in Johannes Kapitel 8, er steht hier in Auseinandersetzung mit den Juden, und er sagt hier, der Teufel war von Anfang an ein Mörder und ein Lügner. Ist uns das klar? Er mordet und er lügt. Wenn er den Mund aufmacht, kommt nur Unwahrheit raus. Aber sehen wir das immer? Und sehen wir das vor allen Dingen immer klar? Ihr Lieben, wenn wir mit Unsichtbarem zu tun haben, wenn wir von der unsichtbaren Welt sprechen, naja, es gibt vieles Unsichtbare, was wir nicht sehen können. Seit 30 Jahren, sage ich jetzt mal, gibt es Computer, Internet, Cloud. Gibt es noch nicht so lange, aber ein bisschen kürzer schon. Aber all dies ist, ich sag mal, digital, und wir sprechen gerne von der sogenannten virtuellen Welt. Aber virtuell, das muss ja nicht unbedingt heißen, dass es völlig irreal ist, unwirklich. Aber wenn die Bibel von der unsichtbaren Welt spricht, wenn die Bibel davon spricht, dass es eine Wirklichkeit gibt, die wir zwar nicht mit unseren 5 Sinnen wahrnehmen, aber die dennoch real ist, ja sogar realer als diese sichtbare Welt, dann sollten wir das zur Kenntnis nehmen, dann sollten wir das festhalten. Lasst uns dazu einfach einmal aufschlagen, bevor wir uns im Einzelnen mit diesem Abschnitt beschäftigen, 2. Korinther Kapitel 4. 2. Korinther Kapitel 4. Paulus steht ja im 2. Korintherbrief auch in einer, ja, ich sag mal im Clinch mit der Gemeinde in Korinth. Es ging ziemlich heftig zur Sache. Und Paulus begründet, das muss man sich mal vorstellen, seine Vollmacht als Apostel durch seine Leiden, die er hat, mit seinen Leiden. Und er sagt, ein Kennzeichen von mir ist, dass der äußere Mensch verfällt. Machen wir uns das mal klar. Ja, wir beten sehr viel und wir kümmern uns sehr viel um unsere Gesundheit, ist auch richtig. Aber eins ist eben auch klar, Leute, 70, 80 Jahre, vielleicht sind es 90 Jahre, aber dann ist Schicht im Schacht hier auf dieser Erde. Und vielleicht schon früher, vielleicht schon viel, viel früher. Lesen wir mal, was Paulus zu diesem Punkt schreibt hier in 2. Korinther Kapitel 16. Entschuldigung, 2. Korinther Kapitel 4, Vers 16. Er spricht hier davon, dass wir von allen Seiten eingeengt sind, dass wir bedrängt sind, dass es drunter und drüber in seinem Leben geht. Und dann schreibt er Vers 16, darum lassen wir uns nicht entmutigen. Wirklich? Wie ist er bei uns? Sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, zerfällt oder am zugrunde gehen ist, das ist eigentlich gemeint, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, die schnell, vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Jetzt kommt's. Da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Wir schauen, wir blicken auf das Unsichtbare. Eigentlich ein Paradox, oder? Aber genau das sagt Paulus. Ja, Paulus ist dessen sich natürlich klar. Aber er sagt, Leute, ein Christ lebt angesichts dessen, was in der unsichtbaren Welt abläuft. Angesichts der Herrlichkeit, die dort ist. Und das ist etwas anderes als virtuell. Das ist auf jeden Fall etwas anderes als fiktiv. Wir lassen uns sehr viel von dem Sichtbaren hier gefangen nehmen. Wir blicken auf das Sichtbare, das beschäftigt uns. Das ist auch nicht falsch. Christen sind nicht jenseits Lebende, sondern sie leben auch hier im Diesseits, aber sie leben im Diesseits im Vertrauen, im Glauben auf den Unsichtbaren. Und der Glaube ist ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Schauen wir uns zunächst den Zusammenhang an, in dem dieser Abschnitt über die Versuchung Jesu, über seinen Kampf, über seine Auseinandersetzung steht. Es war die Taufe. Wir hatten von der Taufe das letzte Mal, auch das vorletzte Mal schon gehört. Und zwar wurde Jesus getauft, als er 30 Jahre alt war. Wir sagten, das ist eine Altersangabe, natürlich. Jesus war ungefähr 30 Jahre alt, aber es ist vor allen Dingen ein Hinweis, der uns erinnert an das Alte Testament. Und da traten Leviten, da traten die Priester in den Dienst, in den Tempel, wenn sie 30 Jahre alt waren. Es ist also ein Hinweis, jetzt wird es ernst, jetzt tritt auch der Sohn Gottes in seinen Dienst. Und das betont Lukas gar nicht so sehr die Taufe, sondern was danach kommt, nämlich dass der Heilige Geist wie eine Taube in leiblicher Gestalt auf Jesus herabkommt. Letztes Mal kam ja die Frage auf, was ist denn jetzt richtig? Was steht da im Griechischen? Als Taube kam er oder wie eine Taube? Ich habe im Griechischen nachgeschaut, beides ist übersetzungsmäßig möglich. Kann man nicht entscheiden. Hos steht da im Griechischen und das ist als oder auch als wie zu übersetzen. Vielleicht in einer Tendenz mehr mit wie, aber es ist beides möglich. Ja? Können wir nicht, wissen wir nicht. In Lukas 3, das hatten wir dann uns besonders das letzte Mal angeschaut, lesen wir das Geschlechtsregister von Jesus, die Genealogie. Und was uns auffällt, wir haben ein bisschen verglichen diese Genealogie mit der Genealogie von Matthäus, wollen wir jetzt nicht nochmal wiederholen. Aber was uns besonders auffiel ist, dass dieses Geschlechtsregister endet bei Adam und dann bei Gottes. Ja? Jesus, der Sohn Adams, des Gottes. Ja, so endet das Kapitel 3 von Lukas, Kapitel 3. Und das ist nicht unwichtig. Ihr Lieben, die Versuchungen, die wir heute lesen, oder die wir eben gerade gelesen haben und über die wir heute nachdenken wollen, macht eines deutlich. Jesus knüpft dort an, wo Adam versagt hatte. Jesus, der Sohn Adams, des Gottes. Das steht jetzt hier im Zentrum, wenn es um die Versuchungen geht. Hier in Lukas 4, in der Wildnis, jenseits des Jordan, in der Wüste Juda. Ja, das lesen wir hier, was da mit Jesus geschieht. Aber es ist auch gleichzeitig eine Frage an uns. Wir lernen hier, wie wir selbst leben sollen. Jesus aber voll Heiligen Geistes lesen wir hier in Vers 1. Wenn ihr einmal kurz weiterblickt, der Stefan hatte bis Vers 13 gelesen, wenn ihr euch mal den nächsten Vers anschaut, wo also der nächste Abschnitt beginnt, da lesen wir Folgendes, wieder über den Heiligen Geist und Jesus. Jesus kehrte in der Kraft des Geistes zurück nach Galiläa. Vor den Versuchungen lesen wir, Jesus war voll des Heiligen Geistes. Nachdem die Versuchungen vollendet sind, heißt es, er kehrte zurück in der Kraft des Heiligen Geistes. Da können wir auch von uns was lernen, für uns was lernen. Ihr Lieben, wir werden stark, auch in unserem Glauben, im Kampf. Wenn wir den Versuchungen nicht ausweichen, sondern wenn wir ihnen widerstehen. Im Hebräerbrief, in Hebräer Kapitel 11, sagt der Schreiber des Hebräerbriefes, wer es mitschreiben will, wir brauchen es jetzt nicht aufzuschlagen, Hebräer Kapitel 11, Vers 34, steht einmal ein bezeichnendes Wort. Es heißt hier, sie wurden im Kampf stark. Wenn du niemals geistlich kämpfst, wenn du niemals wagst, in Konfrontation zu gehen, in Auseinandersetzungen zu gehen, wirst du niemals stark. Die Kraft des Heiligen Geistes, die erfährst du nur im Kampf. Und wenn du in den Versuchungen überwindest. Und so eine Gelegenheit ist zum Beispiel der morgige Straßeneinsatz. Eine Gelegenheit. Jesus, voll des Heiligen Geistes, er kehrte vom Jordan zurück und er wurde von dem Geist in die Wüste geführt. Ich sag mal so, es gibt einige Dinge, die wir uns bedenken wollen. Das erste ist, Jesus war hier voll Heiligen Geistes, dass er in die Wüste ging. Vom Jordan weg in die Wüste Juda. Das ist das Erste, was wir festhalten wollen. Im Kampf ist er dann stark geworden. In der Kraft des Geistes kehrte er zurück. Der zweite Aspekt, wenn er durch den Geist in die Wüste geführt wird, dann wird er in die Einsamkeit geführt. Er war allein. Nicht ganz allein, kriegen wir gleich mit. Aber er hatte keine Freunde. Er hatte nicht Betrieb um sich, sondern er war allein. 40 Tage lang. 40 Tage, damit wir uns das mal klar machen, das sind ungefähr so 6 Wochen. Ja? Allein. Kein Radio, kein Fernseher, kein Smartphone, kein Computer. Das kann man aushalten. Jesus hat das ausgehalten. Und übrigens das nicht das einzige Mal. Lukas Kapitel 5, Vers 16 zeigt, dass Jesus ein anderes Mal wegging und da heißt es, er ging allein weg. Was tat er? Um zu beten. Ganz offensichtlich erforderte bei Jesus der Dienst, der jetzt auf ihn erwartete, allein sein, dass er erst einmal mit Gott allein ist. Ich bemühe mich, sonntags früh aufzustehen. Wenn ich die Predigt habe am Sonntag, dann natürlich gucke ich mir die nochmal an. Aber vor allen Dingen auch, um allein zu sein. die schönste Zeit, sage ich mal, in der Woche. Man ist allein. Allein mit Gott, dem Herrn. Ich weiß, dass einige lachen, aber ich sage das ganz ehrlich. Denn was kommt danach, wenn wir hier zum Gottesdienst gehen? Ich habe es mal spaßenshalber genannt, das ist jetzt nicht kanonisch oder so, aber das ist die Rush-Hour des Heiligen Geistes. Da hören wir das Wort. Und da, durch das Wort, wirkt der Heilige Geist. Und dann ist schon die Frage, biegen wir richtig auf diese Straße ein oder nicht? Oder trödeln wir hier irgendwie in den Gottesdienst mit allen möglichen Gedanken? Oder sind wir konzentriert darauf, was uns hier passiert? Alleinsein ist nicht schlecht. Alleinsein nicht, indem ich dann vor mich hin meditiere, sondern indem ich das Wort Gottes mir vornehme und noch einmal lese, studiere. Früher sprach man von der stillen Zeit, wenn man Bibel las. Machen wir das noch, ihr Lieben. Man geht anders in den Tag hinein. Wirklich, wirklich. Jesus war hier allein. Rund 6 Wochen. Der dritte Punkt. Jesus hat während dieser Zeit nichts gegessen. Es heißt hier, er fastete. Warum fastete er? Wir können ja sagen, also die Erde ist des Herrn und alles, was in ihr ist. Warum muss man da fasten? Warum muss der Sohn Gottes fasten? Das Fasten hat, wir hatten schon mal kürzlich eine Bibelstelle aufgeschlagen, wir finden es in Jesaja Kapitel 58. Es ist eine Form oder es ist eine Art und Weise, um intensiver vor den Thron Gottes zu treten. Man ist dann voll und ganz ausgerichtet auf ihn. Und dafür ist es nicht schlecht. Der Apostel Paulus schreibt einmal etwas anderes in 1. Korinther Kapitel 9, Vers 27. Er schreibt dort, in seinem Dienst, jetzt hört gut zu, ich zerschlage meinen Leib und unterwerfe ihn, damit ich nicht, nachdem ich anderen gepredigt habe, selbst verwerflich werde. Und wisst ihr, wie dieses Kapitel 9 beginnt? Paulus beginnt es mit einer Frage, nämlich mit der Frage, bin ich nicht frei? Oh ja, ich könnte viel in meinem Leben tun. Ein Christ kann vieles machen. Aber ein Christ hat ein Ziel in seinem Leben. Und deswegen fragt er eben nicht, was kann ich alles noch machen und was ist noch gerade soeben erlaubt, sondern ich habe ein Ziel in meinem Leben. Und deswegen bin ich voll und ganz auf dieses Ziel orientiert. Ich zerschlage meinen Leib und führe ihn in Knechtschaft. Und noch etwas, was wir bedenken wollen, bevor wir jetzt auf die drei Versuchungen eingehen. Nämlich das, was in Vers 2 steht. Lesen wir diesen Vers genau. Es heißt hier, und er aß nichts in jenen Tagen. Und zuletzt, als sie zu Ende waren, war er hungrig. Aber davor steht in diesem Vers, Jesus wurde 40 Tage lang versucht. Ja, wir haben ja manchmal den Eindruck, naja, das ist dann irgendwie am Ende passiert. Wahrscheinlich am Ende stärker, intensiver. Aber die Versuchung, die lief durch die ganzen 40 Tage. Jetzt schauen wir uns mal die drei Versuchungen an. Lukas schildert uns hier drei Ereignisse, die Satan auf Jesus geworfen hat. Erstens, wenn du Gottes Sohn bist, so befiehl diesem Stein oder diesen Steinen Brot zu werden, Vers 3. Dann die Verse 5 bis 7, er zeigte ihm alle Reiche der Welt und sagte hier, kriegst du alles von mir, musst dich nur vor mir niederwerfen und mich anbeten. Und dann die Verse 9 bis 11, Satan führt Jesus auf die Spitze des Tempels und sagst, wenn du Gottes Sohn bist, dann wirf dich doch herab, Gott wird dich schon schützen und bewahren. Kann man sagen, naja, interessante Versuchungen. Aber ist uns eigentlich klar, wie relevant, wie bedeutsam sie heute, für uns heute sind? Wenn wir an Versuchungen denken, denken wir vielleicht an Ehebruch, Unzucht, Pornografie, Diebstahl, Lügen. Indirekt hat das auch, was hier steht, damit viel zu tun. Sehr viel. Aber ich sag mal, das sind Versuchungen, mit denen tritt der Satan nicht zu Jesus. Sondern was ist hier die Versuchung? Er tritt zu Jesus und er kommt mit ihm mit Religion, mit Frömmigkeit. Sogar mit der Bibel, wir werden das noch sehen. Und was ist die Zeitgemäßheit dieser ersten Versuchung? Also wenn du Kind Gottes bist und wenn das stimmt, was in der Bibel steht, warum lebst du da noch als so ein armer Schlucker? Guck mal, du kannst doch aus diesen Steinen Brot machen, so sagte Satan. Vielleicht kommt der Teufel heute anders zu dir. Weil wenn du ein Kind des Königs bist, warum lebst du da nicht wie ein Prinz? Die Kinder des Königs, die fahren immer nur gute Autos. Die Kinder des Königs, die sind immer gesund. Also bete entsprechend. Kennt ihr das? Man nennt das heute zynischerweise Wohlstandsevangelium. Da wird das gepredigt. Aber sind uns diese Gedanken nicht auch sehr geläufig? Dann muss Gott alles richtig machen in meinem Leben und toll und super, wenn das stimmt. Der Teufel tat hier alles, um Jesus abzuhalten von dem Weg, den sein Vater ihm aufgetragen hatte. Das ist der Gehorsamsweg. Als Jesus dann später seinen Jüngern sagte, fragte sie erst, was denken die Leute, wer ich bin? Was sagen sie? Da kamen einige Vorschläge. Dann fragt Jesus weiter, und wer sagt ihr, dass ich bin? Petrus prescht vor und sagt, ah, du bist der Sohn Gottes. Und dann spricht Jesus über sein Kreuz. Und Petrus sagt, Herr, bloß nicht. Das widerfahre dir nicht. Was sagt der Herr zu Petrus? Weiche hinter mich, Satan. Widersacher, Matthäus 16, Vers 23. Und gleich danach sagt Jesus dann Folgendes. Da wendet er sich an alle seine Jünger. Wer mir nachkommen will, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und er nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir. Das wollen wir heute nicht hören, oder? Ich fragte mal einen älteren Bruder, wie geht's dir? Und dann sagte er nicht, das Geläufige läuft schon oder gut, sondern er sagte, es geht immer unten durch. Und das ist gut so. Und er musste ganz schön tief unten durch. Er ist inzwischen schon längst beim Herrn. Paulus schreibt in 2. Korinther 4, wir hatten das ja eben gerade gelesen. Von allen Seiten sind wir eingeengt. Aber wir sind nicht ohne Ausweg. Wir sind niedergedrückt, gleichsam liegen wir platt auf dem Boden. Aber wir stehen dann wieder auf. Wenn du Christ bist, dann muss alles in deinem Leben laufen. Das verkündet uns nicht nur das Wohlstandsevangelium, das sind auch Stimmen, die wir in uns hören. Wie antwortet Jesus? Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Der lebt nicht von deiner Gesundheit allein. Er lebt nicht vom Wohlstand allein, sondern von einem jeglichen Wort Gottes. Dann die Versuchung, die Lukas als zweite Versuchung hier berichtet. Da führte der Teufel ihn auf einen hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt in einem Augenblick. Und der Teufel sprach zu ihm, dir will ich alle diese Macht und ihre Herrlichkeit geben, denn sie ist mir übergeben und ich gebe sie, wem ich will. Wenn du nun vor mir anbetest, so soll dir alles gehören. Das ist die Spitze. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, weiche von mir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst dem Herrn, den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Wenn wir dies lesen, könnten wir zunächst ja einige Einwände vorbringen. Also erstmal, so einen hohen Berg gibt es gar nicht, von dem man alle Reiche der Welt sehen kann. Stimmt, aber das steht da auch gar nicht. Jesus führte ihn auf einen Berg und dann heißt es nicht, dass von diesem Berg er alle Reiche zeigte, sondern auf diesem Berg zeigte er ihm alle Reiche, vermutlich in einer Vision. Ägypten, vielleicht die mesopotamischen Reiche, das Römische Reich, vielleicht die Reiche auch, die schon vergangen sind, vielleicht auch die zukünftigen, wissen wir alles nicht. Aber alle Reiche dieser Welt zeigte er ihm in einer Vision. Und ihr Lieben, Satan ist dazu in der Lage, so etwas zu tun. Er kann dir Dinge in deinem Voraugen malen, von denen du genau zunächst weißt, es ist falsch, aber ich will es dann nicht wissen und ich will doch diesen Weg gehen. Schlagt erstmal eine Stelle dazu auf aus dem Alten Testament, Hesekiel Kapitel 14. Hesekiel Kapitel 14. Ich glaube, ich habe schon mal diese Stelle aufschlagen lassen, sie ist mir erst vor kurzem aufgegangen. Da kamen Männer zu Hesekiel und die hatten Fragen. Ach, sie hatten Fragen. Ja, kann man doch sagen, also die waren dann interessiert daran, was richtig ist. Keineswegs haben immer Leute, die Fragen stellen, dieses Interesse. Lest mal hier, Hesekiel Kapitel 14. Und es kamen etliche Männer von den Ältesten Israels zu mir und setzten sich vor mich hin. Da erging das Wort des Herrn an mich folgendermaßen. Menschensohn, diese Männer haben ihre Götzen in ihr Herz geschlossen und den Anstoß zu ihrer Missetat vor ihr Angesicht gestellt. Die wollen gar nicht hören. Sie wollen das vielleicht bestätigt bekommen, was sie bis jetzt festhielten. In ihren Herzen hatten sie ihre Götzen. Sollte ich mich wirklich von ihnen befragen lassen? Darum rede mit ihnen, sagt Gott jetzt zu Hesekiel, und spricht zu ihnen. So spricht Gott, der Herr, jedermann vom Haus Israel, der seine Götzen in sein Herz schließt und den Anstoß zu seiner Missetat vor sein Angesicht stellt und dann zu dem Propheten kommt, demjenigen, der kommt, will ich, der Herr, selbst nach der Menge seiner Götzen antworten. Ich werde ihm das sagen, was er hören will. Er will ja gar nichts anderes hören. Und dem Haus Israel ans Herz zu greifen, weil sie sich von mir entfremdet haben, um aller ihrer Götzen willen. Darum spricht zu dem Haus Israel, so spricht der Herr Gott, der Herr, kehrt um und wendet euch ab von euren Götzen. Und wendet eure Angesichter von allen euren Gräueln ab. Denn jedermann vom Haus Israel oder von den Fremdlingen, die unter Israel wohnen, der sich von mir abkehrt und seine Götzen in sein Herz schließt und den Anstoß zu seiner Missetat vor sein Angesicht stellt und dennoch zu dem Propheten kommt, um mich durch ihn zu befragen, dem will ich, der Herr, selbst antworten. Und ich will mein Angesicht gegen diesen Mann richten und ihm zum Zeichen und Sprichwort machen. Und ich will ihn ausrotten aus der Mitte meines Volkes. Und so sollt ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Gott lässt nicht mit sich spaßen. Lesen wir noch eine andere Stelle. 2. Thessalonicher Kapitel 2. 2. Thessalonicher Kapitel 2. Manchmal kriegst du genau das zu hören, was du willst, aber es ist nicht der Wille Gottes. Auch wenn du dich scheinbar zu Gott wendest. Der Apostel Paulus spricht hier über das, was kommt im Zusammenhang mit der Wiederkunft Christi. Wir brauchen uns jetzt nicht um diesen Zusammenhang zu kümmern. Aber dann heißt es in 2. Thessalonicher 2, Vers 7. Denn das Geheim... Wie bitte? Ja, ich lese ab Vers 7. Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken. Nur muss der, der jetzt zurückhält, erst aus dem Weg sein. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft beseitigen wird. Ihn, dessen Kommen aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt, unter Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder und aller Verführung der Ungerechtigkeit bei denen, die verloren gehen. Und jetzt kommt's. Weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Der wird auftreten, nicht nur mit Worten, sondern auch mit Zeichen und Wundern. Es wird spektakulär sein. Und durchschauen können wir das nur religiös, wenn wir die Liebe zur Wahrheit angenommen haben. Wenn wir wirklich nichts anderes als Gott wollen und sein Wort. Ich habe den Eindruck, im Augenblick ist es noch nicht so schlimm. Aber es kann kommen. Der Teufel führte Jesus auf einen Berg. Man könnte fragen, naja, warum eigentlich? Hätte er ja ihm auch alle Reiche woanders zeigen können. Ich kann es nicht beantworten. Aber eins ist klar, Berge spielen im Neuen Testament immer wieder eine bedeutende Rolle. Denken wir an den hohen Berg, auf den Jesus mit Petrus, Johannes und Jakobus ging, wo er dann verklärt wurde, umgewandelt wurde. Das passiert auf einem Berg. Dann denken wir natürlich bei Bergen auch an den Hügel Golgatha, denken auch an den Ölberg, von dem Jesus in den Himmel fuhr. Hätte natürlich auch, ich sag mal, auf der Ebene passieren können, aber interessanterweise passiert es immer wieder auf Bergen, also entscheidende Situationen und wichtige Schritte im Dienst des Herrn hier auf dieser Erde. Der Teufel wollte damit Jesus imponieren natürlich. Guck mal, das alles kriegst du. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja, Moment mal, der Teufel hat doch gar nicht die Macht dazu. Stimmt. Der Teufel ist immer der Teufel Gottes und er kann nur das tun, was Gott ihm erlaubt. Er ist nicht die Gegenmacht. Ja, alles untersteht der Vorsehung Gottes. So lesen wir es zum Beispiel auch im Heidelberger Katechismus, Kapitel 10. Aber auch zum Beispiel in der Bibel, Epheser 1, Vers 10. Alles geschieht nach dem Rat seines, nämlich Gottes Willen. Und doch hat der Teufel insofern recht, als er nach dem Sündenfall eine unerhörte Gewalt über diese Welt und über diese Menschen bekam. Durch den Sündenfall. Er wird genannt der Gott dieser Welt oder auch der Fürst dieser Welt. Im Johannesevangelium dreimal, in Johannes Kapitel 12, Vers 31, Johannes Kapitel 14, Vers 30 und dann noch einmal Johannes Kapitel 16, Vers 11. Also er hat eine unerhörte Macht und die kann er auch Jesus geben unter einer Bedingung. Dieser soll ihn anbeten. Darauf zielt alles. Die Verbindung zwischen Jesus und dem Vater soll gekappt werden. Er will dazwischen treten. Er will angebetet werden. Jesus antwortet hier wieder mit einer Bibelstelle. Übrigens antwortet er immer mit der Bibel. Und hier antwortet er mit der Stelle, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Das ist ein Wort aus 5. Mose Kapitel 6, Vers 13. Und das gleiche steht dann noch einmal 5. Mose Kapitel 10, Vers 20. Wenn ihr euch diese beiden Stellen anschaut, hat Jesus ein Wort verändert. In diesen beiden Stellen, also was da geschrieben steht, da steht, du sollst den Herrn, deinen Gott, fürchten und ihm allein dienen. Aber vermutlich liegt es daran, dass bei Jesus die Beziehung zwischen Gott, dem Vater und Gott, dem Sohn, die ist nicht geprägt durch Furcht. Und deswegen sagt er, nein, meine Haltung zu Gott, dem Vater, ist die der Verehrung, ist die der Anbetung. Und deswegen gebraucht er hier dieses Wort. Im Blick auf uns passt auch das Wort Furcht. Vielleicht passen beide Worte. Wie kommen wir vor das Angesicht Gottes? Ihr Lieben, man kann auch ein bisschen früher kommen als 2 Minuten vor 10. Da kann man vorher noch mal aufs Klo gehen, braucht das nicht während des Gottesdienstes zu tun. Und man kann ja auch mal zur Ruhe kommen. Wir haben, glaube ich, letztes Mal oder vorletzten Sonntag gesungen, lass in Furcht mich vor dich treten. In Furcht. Kommen wir zur dritten Versuchung noch, kurz. Ich lese erstmal die Verse 9 bis 13. Und er führte ihn, also Jesus, nach Jerusalem und stellte ihn auf die Zinne des Tempels. Und er sprach zu ihm, wenn du der Sohn Gottes bist, so stürze dich von hier hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben, dass sie dich behüten. Und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, es ist gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und nachdem der Teufel alle Versuchung vollendet hatte, wich er von ihm eine Zeit lang. Das war nicht die letzte Versuchung, aber eine Zeit lang erst einmal. Ich sag mal so, was die Konfrontation in dieser Versuchung ist, das ist, Gott zu vertrauen, kontra oder gegen waghalsigem Übermut. Und auch das ist höchst aktuell. Ist höchst aktuell. Nach dem Zweiten Weltkrieg kam eine Einstellung auf, die wurde verkündet, in der man verkündete, dass der Glaube etwas Waghalsiges ist, ein Abenteuer, ein Sprung, ein Wagnis. Und in diesen Denkrastern, ihr Lieben, wurde vielfach das christliche Leben verkündet. Wag es mit Jesus. Nimm das Wagnis auf dich. Es ist ein Abenteuer. All diese Begriffe sind existenzialistische Begriffe. Sie stammen aus dem Existenzialismus, der damals natürlich sehr weit verbreitet war. Probier es mal aus mit Jesus. Ihr Lieben, das Leben mit Jesus und auch mit Gott, dem Vater, ist im Rahmen eines Bundes. Das zeigt sich erstens, indem wir Gott vertrauen, seinen Verheißungen, dass wir gegründet sind in seinen Verheißungen und dann auch ein Leben in der Furcht vor Gott führen. Das ist das Kennzeichen. Ob es gerade kribbelt, ob es gerade sensationell ist, ob es mir heiß oder kalt den Rücken runterrieselt, das ist nicht so entscheidend. Das sind existenzialistische Kategorien, keine biblischen. Keine biblischen. Ich bin übrigens selbst so aufgewachsen als Jugendlicher und ich habe es sehr, sehr schwer erst im Lauf einer längeren Zeit gelernt, wie verführerisch das ist. Wir leben aus den festen Zusagen Gottes, die er in seinem Wort gegeben hat. Das ist christliches Leben. Es sind die Verheißungen Gottes, die in Christus Jesus Ja und Amen sind. Das schreibt Paulus gerade im 2. Korintherbrief, wo es ihm nicht besonders gut ging. Es kann auch mal positiv natürlich in unserem Leben kommen, natürlich. Und wir können auch mal erleben, was es heißt, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Aber das sind keine Kategorien, die wir isoliert betrachten dürfen. Ja, der Rahmen ist der Bund Gottes. Das führte dann logischerweise dahin, dass man aus dem Christenleben gern etwas Sensationelles und Spektakuläres macht. Eventveranstaltungen wurden dann ein bisschen christlich aufgepeppt, aber es war nichts anderes. Als ich gepredigt hatte über diesen Abschnitt, habe ich mir eine Geschichte ausgedacht, die ich euch dann mitgegeben habe, wo das vielleicht deutlich wird. Stellt euch vor, irgendein berühmter Sportler, natürlich, wird Christ. Und da muss es natürlich durch alle Zeitungen durchgehen, denn er ist ja ein berühmter Mensch. Missionarisch wird das dann genannt. Und dann macht er vielleicht irgendeine super Vorführung, Bungee-Springen von irgendeinem Felsen herab. Und vorher kniet er noch einmal nieder und betet. Und das wird natürlich abgelichtet, gefilmt. Ihr Lieben, das hat nichts mit Christentum zu tun. Es ist nicht viel anders, als was der Teufel hier Jesus vorschlägt zu tun. Spring von der Zinne des Tempels und dann sind alle begeistert von dir und du bist hin und weg. Und wisst ihr, was der Teufel noch sagt? Der hat sogar noch eine Bibelstelle dafür. Psalm 91. Sag doch Gott, willst du dich nicht auf diese Bibelstelle verlassen? Er wird seinen Engeln befehlen, dass sie dich bewahren, dass sie dich auf Händen tragen werden. Was ist denn daran falsch? Was spricht denn dagegen, diese Bibelstelle zu zitieren? Zunächst einmal hat ganz offensichtlich der Satan wohl, sieht keine Schwierigkeiten bei dieser Bibelstelle. Nicht er gebraucht die, das ist interessant, als ein, ich sag mal, Diskussionsobjekt. Als eine Stelle, die ich in einer Diskussion einfließen lassen kann und natürlich, um hier auf diese Weise Jesus reinzulegen. Was er vergisst ist, wenn wir den ganzen Psalm uns anschauen, dass diese Verheißungen demjenigen gelten, der sich an Gott klammert, der ihn liebt. Aber das ist ja noch nicht alles. Schlag mal auf diesen Psalm, Psalm 91. Psalm 91. Da heißt es, ja, da wird gesagt, Psalm 91, Vers 3. Ich lese mal die Stellen. Ich lese mal Vers 2, Vers 3. Ich sage zu dem Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf den ich traue. Ja, er wird dich retten vor der Schlinge des Vogelstellers. Und vor der verderblichen Pest, er wird dich mit seinen Fittichen decken und unter seinen Flügeln wirst du dich bergen. Seine Treue ist Schirm und Schild, du brauchst dich nicht zu fürchten vor dem Schrecken der Nacht, vor dem Pfeil, der bei Tag flieht. Merkt ihr, wie es weitergeht? Hier wird nicht irgendeine herrliche Situation geschildert, wo mir nichts mehr passieren kann, sondern unmittelbar danach wird von Dingen gesprochen wie Pest, die im Finstern schleicht, Seuche, die am Mittag verderbt. Ob Tausende fallen zu deiner Seite und Zehntausende zu deiner Rechten, so wird es dich doch nicht treffen, ja mit deinen eigenen Augen wirst du es sehen und zuschauen, wie dem Gottlosen vergolten wird. Denn du sprichst, der Herr ist meine Zuversicht. Und dann Vers 15, wir wollen jetzt nicht den ganzen Psalm lesen. Vers 14, ich lese mal Vers 14. Also vorher wurde von den Löwen und Ottern gesprochen, auf die du deinen Fuß setzen wirst. Und dann Vers 14, weil er sich an mich klammert. Darum will ich ihn erretten. Ich will ihn beschützen, weil er meinen Namen kennt. Ruft er mich an, so will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm und jetzt hört genau zu, was hier steht. In der Not. Das Kennzeichen eines Christen ist nicht, dass er aus jeder Not herausgerettet wird, sondern in der Not wirst du dann die Hilfe des Herrn erfahren. In der Not bin ich bei ihm. Ich will ihn befreien und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und ihn schauen lassen, mein Heil. Jesus nimmt diese Bibelstelle. Wir könnten ja jetzt sagen, naja, dann wird Jesus wahrscheinlich jetzt keine Bibelstelle gebraucht haben, weil ja der Teufel eine zitiert hat. Und noch einmal, er sagt noch nicht einmal, Jesus, mach du das, sondern er zieht sozusagen Gott hinein und sagt, Gott wird dich dann bewahren. Vertraust du nicht Gott? Merken wir das Heimtückische an dieser Versuchung. Jesus sagt, gibt ein anderes Wort. Er sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Jetzt könnte man sagen, naja, ein Glück, dass Jesus noch gerade diese Bibelstelle eingeschlagen ist und jetzt steht die eine Bibelstelle gegen die andere. Mal gucken, wer in der Diskussion die schlagkräftigen Argumente hat. Wisst ihr, was das Entscheidende ist? Jesus steht unter dem Wort. Der Teufel spielt damit. Für ihn sind das interessante Dinge, mit denen man diskutieren kann. Jesus zitiert die Stelle, du sollst Gott, den Herrn, nicht versuchen. Schaut euch mal den Zusammenhang an, in dem dies gesagt worden ist. 2. Mose Kapitel 17. Das Volk Israel befand sich auf der Wüstenwanderung. Sie waren gerade aus Ägypten gekommen. Und schon ging's los. Gott sorgt nicht so für mich, wie ich das gerne haben will. Und dann argumentierten sie, und das ist so unsagbar aktuell heute, ist Gott denn nicht in unserer Mitte? Dann darf uns eigentlich weder Hunger passieren, noch Krankheit, noch sonst irgendetwas und Durst schon gar nicht. Lesen wir es aber mal selbst. Vers 1, 2. Mose 17, Vers 1. Und die ganze Gemeinde der Kinder Israel zog aus der Wüste Sin ihre Tagereisen nach dem Befehl des Herrn und sie lagerten sich in Rephidim. Aber da hatte das Volk kein Wasser zu trinken. Darum stritt das Volk mit Mose und sie sprachen, gebt uns Wasser, dass wir trinken. Mose sprach zu ihnen, was streitet ihr mit mir? Warum versucht ihr den Herrn? Als nun das Volk dort nach Wasser dürstete, da murrten sie gegen Mose und sprachen, warum hast du uns aus Ägypten heraufgeführt, um uns und unsere Kinder und unser Vieh vor Durst sterben zu lassen. Ja, also wir müssen dann gepampert werden. Du hast das ja gemacht, du bist hier der Gemeindeleiter, das muss alles flutschen und laufen. Ja? Und wehe nicht, dann murren wir. Da schrie Mose zum Herrn und sprach, was soll ich mit diesem Volk tun? Es fehlt nicht viel und sie werden mich noch steinigen. Und der Herr sprach zu Mose, tritt hin vor das Volk und nimm etliche Älteste von Israel mit dir und nimm den Stab in deine Hand, mit dem du den Nil geschlagen hast und geh hin. Siehe, ich will dort vor dir auf dem Felsen am Horeb stehen und du sollst den Felsen schlagen und es wird Wasser herauslaufen, damit das Volk zu trinken hat. Und Mose tat dies vor den Augen der Ältesten Israel. Aber damit jetzt nicht aufhören. Da gab man dem Ort den Namen Massa und Meriba. Der klassische Begriff übrigens noch in den Psalmen und auch im Neuen Testament, etwa Ezekiel 14, von Gott versuchen. Wegen der Herausforderung der Kinder Israel und weil sie den Herrn versucht und gesagt hatten, ist der Herr in unserer Mitte oder nicht? Also wenn Gott in meiner Mitte ist, dann kann mir doch bitteschön nichts passieren. Und du, Mose, hast dafür zu sorgen. Und das wird dem Volk Israel immer wieder vorgehalten. Macht es nicht so wie an den Wassern. Gott hat sie gegeben, ja, von Massa und Meriba. Du sollst Gott, den Herrn, nicht versuchen.